Radio Salü. Update. Das bewegt uns hier und heute.
Eigentlich sind wir Saarländer ja in Sachen Strukturwandel sehr erfahren. Wir mussten schon vor Jahrzehnten unsere Stahlindustrie komplett umbauen. Wir haben uns aus der Kohleförderung verabschiedet und jetzt steht Strukturwandel Nummer 3 an. Wir müssen die Industrie klimaschonend umbauen. Dazu wurde schon einiges getan. Doch dann kamen binnen kurzer Zeit 3 Tiefschläge. Der erste kam aus Friedrichshafen. ZF wird im Saarland weitere Stellen abbauen. Der zweite kam aus China. S-Volt wird seine Europatochter Ende Januar liquidieren. Die geplante Batteriefirma in Überherrn scheint dahin. Und der dritte kam aus den USA. Wolfspeed hat die geplante Chipfabrik in Ensdorf auf die lange Bank geschoben. Alle 3 Tiefschläge hängen damit zusammen, dass die Elektromobilität nicht vom Fleck kommt. Hausgemacht sind die Probleme also nicht. Ministerpräsidentin Anke Rehlinger ist dennoch alles andere als glücklich. Aufgeben will sie aber nicht.
Es ist ein bisschen vielleicht der Eindruck entstanden, das ist jetzt auch eine kleine Krise. Dabei würde ich es aber gar nicht belassen wollen, denn ich glaube nicht, dass es sich in einer Art Krise erschöpft, sondern es ist schlicht und ergreifend, wenn man es auf einer Zeitachse betrachtet, ein Teil eben dieses Strukturwandels, von dem ich schon immer gesagt habe, dass er Höhen und Tiefen haben wird, dass es Erfolge und Misserfolge letztendlich auch geben wird. Aber es heißt nicht, dass man deshalb jetzt schon aufstecken muss, ganz im Gegenteil.
Zuerst also muss was getan werden in Sachen Elektromobilität.
Dazu gehört nach meiner Einschätzung, dass wir einen Hochlauf der Elektromobilität brauchen. Ich war nie so ein wahnsinnig großer Freund der Kaufprämie. Aber auf der anderen Seite muss man schlicht und ergreifend feststellen, nachdem sie einigermaßen überraschend zum Ende des letzten Jahres gestrichen worden ist, auch aus haushaltspolitischen Gründen, wir einen Einbruch an dieser Stelle erlebt haben. Und es gibt offenkundig einen psychologischen Effekt, den muss man nicht mögen, aber es gibt ihn, den wir jetzt brauchen, damit die ganze Frage nochmal anspringen kann. Allerdings gepaart mit dem Ausbau der Ladeinfrastruktur, denn niemand kauft ein Fahrzeug, das auch noch relativ teuer ist, je nachdem, wer es hergestellt hat, wenn er nicht anschließend verlässlich auch über eine Ladeinfrastruktur verfügt. Und da gibt es durchaus noch Nacharbeiten, so will ich das vorsichtig formulieren.
Das nächste große Problem, die Energiepreise.
Was wir insgesamt brauchen, und es ist vollkommen egal, ob ich da über große Industrie rede, über kleine Industrie rede oder über Mittelstand rede, wir brauchen auf jeden Fall Strompreise und Energiepreise, mit denen ein Geschäftsmodell funktioniert. Und das ist aktuell nicht gegeben. Das muss man einfach sagen. Wir brauchen dort Planungssicherheit, wir brauchen Klarheit, insbesondere dort, wo es um einen internationalen Wettbewerb auch geht. Und da geht es gar nicht darum, ob wir uns Beispiel Ford mit Spanien oder was auseinandersetzen müssen. Das ist überhaupt gar nicht mehr der Wettbewerb, sondern die Frage ist, können wir uns in Deutschland und in Europa mit China und den USA an dieser Stelle messen? Und dafür brauchen wir andere Energiepreise. Wir brauchen Klarheit, was die Netzentgelte angeht. Denn wenn wir den Ausbau der erneuerbaren Energien so vorantreiben, wie das geplant ist, dann ist das, was wir jetzt an Energiepreisen haben, noch geradezu günstig. Und das ist etwas, wo kein Unternehmer in Deutschland in Zukunft wird investieren wollen. Die Entscheidungen werden gegen den Standort getroffen, und zwar ganz egal, ob es Schleswig-Holstein, ob es Bayern oder eben das Saarland ist. Und deshalb, ja, wir müssen unsere Hausaufgaben hier machen. Ich finde, gemeinsam haben wir schon ganz viel erreicht, aber andere müssen ihre Hausaufgaben machen, und ich finde, Berlin liefert gerade nicht.
Also, die Probleme sind da und sie sind heftig, doch Probleme entwickeln sich. Schauen wir mal zurück auf das Thema Ford. Als der US-Konzern das Aus für die Autoproduktion in Saar Louis verkündete, war das Entsetzen hierzulande groß. Und heute muss man fast froh sein, dass sie weg sind. Fast weg.
Wir haben gemeinsam dafür gekämpft, dass Ford in Saar Louis am Standort bleibt. Wir haben es jetzt für eine nicht so große Anzahl geschafft, dass es zumindest noch eine Perspektive gibt. Wenn ich mir allerdings jetzt auch angucke, was in Valencia passiert ist und was nicht passiert ist, weiß ich nicht, ob eine damals für das Saarland getroffene Entscheidung sich heute noch als der Erfolg darstellen würde, den wir uns damals gemeinsam in unserem Kampf erhofft. Und deshalb ist auch eine andere Überlegung zu sagen, okay, wenn das eine eben nicht funktioniert, dann ist das andere, zumindest perspektivisch betrachtet, nicht die schlechtere der Alternativen, wenn wir uns damit in der Strukturpolitik, in der Ausrichtung auch und Aufstellung unseres Wirtschaftsstandortes breiter aufstellen. Also die Wirtschaft weniger anfällig macht. Und exakt das ist uns an diesem Standort mit der Ansiedlung von Vetter, einem Pharmaunternehmen, einem deutschen Mittelständler an dieser Stelle gelungen. Ich weiß, dass das nicht jeder in der persönlichen Betroffenheit so sehen kann. Das ist auch vollkommen nachvollziehbar. Es geht darum, dass wir uns in der Wirtschaftspolitik breiter aufstellen. Und insofern war die Chance, die in dieser für uns als negativ empfundenen Entscheidung gesteckt hat, genau die, die wir am Ende auch genutzt haben mit der Ansiedlung von Vetter. Und ich finde, das sollte uns auch ein bisschen Mut machen, dass nicht alles, was im ersten Moment unglücklich erscheint, am Ende uns auch unglücklich machen muss.
Resignation verbietet sich also. Optimismus wäre mutig.
Es wird uns an keiner Stelle etwas geschenkt werden. Ich bin da auch sehr ehrlich, habe das in den Bürgerforen auch gesagt und sage das auch sonst wo. Hüten Sie sich vor denjenigen, die mit letzten Gewissheiten Ihnen erklären, dass alles ganz einfach wäre und vor allem das Heil in der Vergangenheit liegt. Das wird für dieses Land nicht funktionieren, sondern ganz im Gegenteil, es wird weiter anstrengend bleiben.
Und jetzt die Überraschung. Die Hochschule für Technik und Wirtschaft hat eine Umfrage veranstaltet. Infratest DIMAP hat das auch getan. Überdies gab es im Frühjahr Bürgerforen. Das Ergebnis, überall das Gleiche. So pessimistisch sind wir Saarländer gar nicht. Die Mehrheit sieht den Strukturwandel zuversichtlich. Vor allem jüngere Menschen sind optimistisch. Der schuldenfinanzierte Transformationsfonds in Höhe von 3 Milliarden Euro wird begrüßt. Die Mehrheit sagt, das Industrieland Saarland soll bleiben. Die Umstellung auf Wasserstoff als Energieträger findet große Zustimmung. Die Förderung des Mittelstandes und die Diversifizierung der Wirtschaft ebenso. Doch woran fehlt es denn jetzt noch? Jutta Almendinger ist eine der renommiertesten Soziologinnen Deutschlands. Unlängst war sie zum ersten Mal in ihrem Leben im Saarland und sie vermisst hier was. Die Bereitschaft, mal über die eigene Hutschnur hinauszudenken.
Wenn wer zu einem erzogen wird, dann dazu nicht in Räumen zu denken, sondern in Institutionen zu denken. Und wir werden nur evaluiert, was wir in unserem Haus machen. Wir werden nicht evaluiert hinsichtlich der Gemeingüter, die wir erzeugen. So ein Langweilerzeug, damit kommen wir nie weiter. Wir müssen Institutionen übergreifend denken, in Räumen denken. Und wir müssen denken, nicht nur die Außeruniversitäre und die Hochschulen und die Forschung, sondern tatsächlich mit der Wirtschaft, mit der Politik und ganz, ganz wichtig, mit der Zivilgesellschaft. Und nur wenn wir das hinbekommen, in Räumen zu denken, kommen wir gemeinsam weiter, weil die Zeiten, dass wir da einzelne leuchtende Elfenbeinturme sein können, die sind allemal vorbei.
Wem das ein wenig abstrakt erscheint, nun, Frau Almendinger kann auch konkret. Ihr großes Thema ist Bildung. Und sie sagt, wenn ihr einen Strukturwandel wollt, dann bildet die Leute richtig. Und zwar schon früh.
Ich glaube, dass die wichtigste Form der Bildung tatsächlich jene ist, dass sie Kommunikation, dass sie Selbstwehr, dass sie Selbstbehauptung, dass sie Flexibilität lernen, dass sie so etwas lernen wie Zukunftsoptimismus und eine Handlungsfähigkeit. Und natürlich auch das Demokratielernen, welches in unseren Schulen nach wie vor viel zu kurz kommt.
Nächster Punkt, die Arbeitsagenturen.
Hier ist mir die Bundesagentur immer noch nicht nah genug am Ball. Wir bräuchten wir Tätigkeitsveränderungscoaches, die zu den Leuten kommen und den Leuten sagen, Achtung, in diesem Job könnt ihr noch gut 2 Jahre sein, vielleicht auch 3. Aber dann hat dieser Job eine große Wahrscheinlichkeit, sich maximal zu transformieren. Und dann müsste man die Leute 2 Jahre vorher zumindest in Teilzeit Weiterbildungen geben. Nicht so lange warten, wie wir das leider immer noch tun. Das ist die allerschlechteste Arbeitsmarktpolitik, die man sich denken kann. Und es ist eine Arbeitsmarktpolitik, die den Leuten extreme Angst macht.
Die Liste der Baustellen, die Jutta Almendinger beschreibt, ist lang. Wie sieht's denn zum Beispiel mit dem Schutz durch Gewerkschaften aus?
Was machen wir mit den ganzen Tätigkeitsbereichen, wo die Gewerkschaften nicht mehr repräsentiert sind, wo man keine Tarifabschlüsse, keine bindenden Tarife mehr hat? Das muss man, glaube ich, sehr stark in den Blick nehmen, insbesondere in transformativen Phasen, wo wir aus der Geschichte kennen, dass die Gewerkschaften zwar temporär gewinnen, aber auf mittlere oder lange Frist verlieren. Insofern ist das etwas, was immer und entscheidend mitgedacht werden muss.
Wo bleiben die Frauen?
Es ist auch klar, dass wir diesen ganzen Transformationsprozess, insbesondere auch den demografischen Transformationsprozess, überhaupt nicht schaffen, ohne dass wir mehr Frauen in den Arbeitsmarkt bekommen.
Und im Zusammenhang damit, wie sieht's mit der Flexibilität bei Arbeitszeiten aus, vor allem im Zusammenhang mit Familien?
wir brauchen neben sozusagen dieser Thematisierung von Frauenerwerbstätigkeit natürlich auch eine Thematisierung über Arbeitszeiten, wenn wir hinkommen, und das werden wir bei der demografischen Entwicklung, von Partnerschaften, wo beide mehr als Teilzeit arbeiten und wo dieses Gerüst, der eine arbeitet Vollzeit, und ich habe jetzt bewusst der eine gesagt und die andere ein bisschen sozusagen dazu, das wird verschwinden. Wir brauchen da eine Umverteilung von bezahlter Arbeit, das wissen wir mittlerweile auch alle. Es gibt auch die großen Versuche jetzt mit ganz anderen Arbeitszeiten, aber das müsste eingezogen werden. Und diese Transformationslagen sind eigentlich immer die beste Zeit, so etwas mit einzubeziehen.
Soweit also mal die Forderungen und Anregungen der Theorie. Doch es stellt sich die Frage, wird das kommen? Nun, es gibt Hinweise darauf, denn die Praxis drängt. Stella Pazzi beispielsweise leitet ein kleines Softwareunternehmen im Saarland. Die 37-Jährige drängt geradezu auf Veränderung.
Klar, machen wir einfach als Unternehmer, und natürlich versuchen wir auch unseren Mitarbeitern mitzugeben, das wird schon werden, wir bringen uns ein. Aber was soll ich denen dann erzählen? Ganz ehrlich, also ich mache mich ja genauso unglaubwürdig wie die Politik, die immer irgendetwas verspricht dann an der Stelle. Und mir fällt es sehr, sehr schwer, die Ergebnisse zu sehen. Das ist das Thema Bürokratieabbau, das geht schon in die Jahrzehnte, und das Thema Bildung, es fehlen 6.700 Kita-Plätze immer noch. Wie soll ich denn Mitarbeiter gewinnen, die ins Saarland kommen aus dem Ausland und dann letztlich hier sagen, naja, ist ja schön und gut, dass ich hier einen Job habe, aber das Drumherum fehlt. Wenn jetzt mal wieder jemand mit Migrationshintergrund bei mir im Unternehmen Schwierigkeiten hat mit der Ausländerbehörde, und dann muss ich leider persönliche Anrufe tätigen, um gewisse Prozesse zu beschleunigen. Das ist die gelebte Realität. Das ist unglaublich traurig, und das ist meiner Meinung nach auch nicht vertretbar, dass das die Norm ist und dass man nur auf diese Art und Weise etwas erreichen kann.
Klare Worte. Doch am Schluss dieses Podcasts möchte ich Sie doch nicht stehen lassen. Dann lieber nochmal Jutta Almendinger.
Sie schaffen diese Aufgabe tatsächlich nur, wenn Sie das Vertrauen ineinander behalten können, wenn Sie nicht gegeneinander arbeiten, sondern miteinander. Und Vertrauen ist sozusagen so etwas wie eine zuverlässige Hypothese, wie der andere, wie die andere in einer gewissen Situation reagieren wird, wie sie handeln wird, was die Einstellungen sind. Und ohne dieses Vertrauen kommen wir nicht weiter. Wir kommen im Saarland nicht weiter, wir kommen aber auch nicht in Deutschland weiter oder irgendwo auf der Welt. Und das ist ein extremes Gut, glaube ich, was Sie hier haben. Von daher bleiben Sie einfach so, behalten Sie Ihr Vertrauen und versuchen, dass das Vertrauen von anderen Leuten nicht dadurch verloren geht, dass sie zu wenig auf Sie achten, weil Sie arm sind, weil Sie arbeitslos sind, weil Sie nicht erwerbstätige Frauen oder was auch immer sind oder keine Bildung haben.
Radio Salü Update. Das bewegt uns hier und heute. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Überall, wo es Podcasts gibt.